Wir wollen uns heute Nachmittag mit dem letzten Buch der Bibel beschäftigen. Und letztes Mal hatten wir uns mit den ersten fünf Büchern der Bibel beschäftigt. Diejenigen, die letztes Mal da waren, haben gesehen, dass die Bibel in sieben Teile zerfällt. Wir haben gesehen, das Alte Testament zerfällt in das Gesetz, die fünf Bücher Mose, dann die Propheten und dazu gehören die vorderen und die hinteren Propheten, haben wir letztes Mal alles genau gesehen. Die vorderen, dazu gehört bereits Josua, Richter und so weiter. Und die hinteren Propheten sind dann die eigentlichen prophetischen Bücher und die zwölf kleinen Propheten. Und ein dritter Teil, die Schriften. Also Dreiteiligkeit des Alten Testamentes, so in der hebräischen Bibel. Im Judentum. Dann haben wir gesehen, dass der Herr Jesus diese Einteilung auch übernommen hat, in Lukas 24. Er kündigt in den Abschiedsreden Johannes 14, 15 und 16 das Kommen des Heiligen Geistes an. Und wir haben gesehen, dass dort eigentlich die Vierteilung des Neuen Testamentes angekündigt war. Johannes 14, 27 hat der Herr Jesus gesagt, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das hat seinen Niederschlag gefunden schriftlich in den vier Evangelien. Die Erinnerung an die Worte des Erlösers. Dann Kapitel 15, am Schluss sagt der Herr Jesus, der Heilige Geist wird von mir zeugen. Und das hat seinen besonderen Niederschlag gefunden im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, das ein eigentliches Missionsgeschichtsbuch ist, das Zeugnis Jesu. Und weiter in Johannes 16, ab Vers 12, erklärt der Herr Jesus, dass der Heilige Geist die Jünger einführen wird in die ganze Wahrheit. Dass er Dinge sagen wird, die der Herr Jesus noch nicht seinen Jüngern sagen konnte auf Erden. Und so haben wir die ganze Wahrheit ganz speziell in den Lehrbriefen des Neuen Testaments. Und schließlich, dort in Johannes 16, sagt der Herr Jesus, er wird euch das Kommende verkündigen. Und das hat einen ganz besonderen Niederschlag gefunden in dem einzigen vollständig prophetischen Buch des Neuen Testaments, das heißt in der Offenbarung. Also wir sehen, dass die Bibel aus sieben Teilen besteht, wobei die Offenbarung für sich einen Teil bildet. Das gibt diesem Buch ein ganz besonderes Gepräge. Und weiter ist zu sagen, dass die Bibel normalerweise gezählt 66 Bücher umfasst. Bedenkt man jedoch, dass die Psalmen im Grundtext eingeteilt sind in fünf Bücher. Die Psalmen 1 bis 41, das erste Buch der Psalmen, 42 bis 72, das zweite und so weiter. Wenn man die Psalmen so als fünf Bücher zählt, wie sie auch im Grundtext eingeteilt sind, dann gibt das ein paar Bücher dazu, und zwar genau 70. Und somit ist die Offenbarung das 70. Buch der Bibel und bildet auch den siebten Teil der biblischen Bücher. Also doppelt eindrücklich. Und die Zahl 7 spricht ja von der Vollkommenheit. Und gerade am Ende der Offenbarung haben wir dann die Worte, dass wer diesen Worten noch etwas hinzufügen will, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Also diese Abgeschlossenheit, diese Vollendung kommt ganz plastisch und deutlich in diesem letzten Buch zur Geltung. Und gerade auch, was die Zahl 7 anbetrifft. Wir werden dann sprechen von den 7 Sendschreiben, von den 7 Siegeln, den 7 Posaunen, den 7 Schalen und so weiter. Die 7er Zahl ist sehr vorherrschend in diesem letzten Buch mit ganz besonderem Charakter. Wir lesen zur Einleitung aus Offenbarung 1. Jemand mit einer lauten Stimme könnte uns mal Kapitel 1 vorlesen. Das heißt zunächst vielleicht mal nur die drei ersten Verse.
Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihn Gott gegeben hat, deinen Kräften zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesagt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesu Christo, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe.
Danke. Wir werden gleich sehen, dass das erste Kapitel gewissermaßen die Einleitung ist in das ganze Buch. Und wir finden in diesem ersten Kapitel auch die Grundsätze und Prinzipien, wie man an dieses Buch herangehen soll und wie das Buch verstanden werden soll. Also schon Vers 3 macht uns deutlich, es geht um ein prophetisches Buch, die Worte der Weissagung. Ich habe gesagt, das einzige vollständig prophetische neutestamentliche Buch. Wir finden viele Prophetie, auch in den anderen biblischen Büchern, zum Beispiel 2. Timotheus, der 2. Timotheusbrief spricht über die letzten Tage, auch der 1. Johannesbrief über die letzte Stunde und so weiter. Aber hier alles Weissagung, alles Prophetie. Und es ist verbunden mit einer speziellen Verheißung, wenn man dieses Buch liest oder hört, nämlich glückselig. Oder man kann auch übersetzen, manche Bibelübersetzungen haben nur selig, ein bisschen zu schwach. Glückselig ist viel stärker. Oder überglücklich. Also ein Rezept, wenn man unglücklich ist, einfach die Offenbarung lesen. Und das Eindrückliche ist, dieses Wort glückselig kommt in diesem Buch 7-mal vor. Wieder ist es Zahl 7. Und zwar wird am Anfang und am Schluss diese Spezialverheißung gegeben, dass man überglücklich ist, wenn man dieses Buch liest oder vorgelesen bekommt. Die andere Stelle ist Offenbarung 22, Vers 7. Liest das jemand?
Hier ist unerbaut. Glückselig, der da bewahrt, die Worte der Weissagung, dieses Buch.
Also das gilt natürlich für alle biblischen Bücher, dass man glücklich wird, wenn man die Bibel liest. Aber bei der Offenbarung wird es also am Anfang und am Schluss ganz ausdrücklich herausgestrichen. Dann sehen wir, die Offenbarung wird eben gerade im Vers 1 als Offenbarung bezeichnet. Offenbarung Jesu Christi. Das ist sehr bedenkenswert, denn dieses Buch wird ja im Allgemeinen als beschlossenes Buch betrachtet. Aber es selber bezeichnet sich als ein offenes Buch. Es ist eine Offenbarung, nicht eine Verhüllung. Es ist eine Enthüllung. Und man könnte vielleicht sagen, dass Satan versucht hat, dieses Buch den Menschen zu verschließen, es als mysteriös und unzugänglich zu präsentieren, damit man es eben möglichst nicht liest. Und dann kommt man eben an dieser Glückseligkeit vorbei, die mit der Lektüre verbunden ist. Und zweitens, dieses Buch zeigt uns auch das Ende der Macht Satans, die ja die ganze Welt regiert heute und dieses ganze Elend und in der Menschheit verursacht hat. Und so zeigt uns dieses Buch, wie Gott wirklich mit allem Elend zum Ende kommen wird. Und das möchte er, diese Botschaft, den Menschen verschließen. Und er möchte auch nicht, dass man seinen Untergang kennt. Genauso das erste Buch Mose haben wir heute Morgen gesehen, das zeigt schon als erstes den Untergang Satans. Er, der Nachkomme, der Messias, der Nachkomme Evas, wird der Schlange den Kopf zertreten. Und dieses Buch hat Satan versucht, als mythologisch, als Märchenbuch, das geschichtlich nicht zuverlässig sei, abzutun. Schöpfungsbericht, Sintflutbericht, alles überholt, braucht man nicht zu lesen. Aber dort wird sein Ende geweissagt. Das möchte er nicht. Darum das erste Buch als mythologisch weg und das letzte Buch wird als unverständlich, als unbegreiflich so verschlossen. Aber es ist eine Offenbarung, eine Enthüllung. Der Ausdruck Offenbarung Jesu Christi kann zweierlei bedeuten. Es kann bedeuten, es ist die Offenbarung, also dieses Buch, das Jesus Christus gehört. Es kann aber auch bedeuten, es ist die Enthüllung von dem, wer Jesus Christus ist. Also die Offenbarung von Jesus Christus, wer er ist. Aber beide Auffassungen sind treffen den Sinn des Buches. Denn in diesem Buch wird uns Jesus Christus gezeigt als der König der Könige, als der, der überwunden hat. Und viele herrliche Dinge seiner Person werden mitgeteilt, die man in den Evangelien nicht so findet. Und Johannes, der Evangelist, der Jünger, der Jesus am besten kannte, schreibt die Offenbarung. Und als er den Auferstandenen so sieht, wie da, dann in Kapitel 1, fällt er um wie tot. Das war für ihn so fremdartig, so neu. Und das zeigt uns, dass er, der so vertraut war mit dem Menschen Jesus Christus auf Erden, überwältigt ist über diese zusätzlichen Offenbarungen, die er auf Patmos bekommen hat. Also insofern ist die Offenbarung Jesu Christi nicht einfach ein Buch, das sich damit beschränkt, uns einen Fahrplan zu geben über die Zukunft, sondern eine wesentliche Absicht ist, damit wir wissen, wer Jesus Christus ist. Und wer sind die Adressaten? An wen richtet sich das Buch? Ja, das kommt dann in Vers 4 richtig. Aber ist noch in diesen Versen, die wir gelesen haben, da finden wir auch schon eine Angabe. Seinen Knechten. Das ist sehr, sehr bedeutsam, weil es heißt nicht einfach für die Menschen oder auch nicht für die Gläubigen, sondern seinen Knechten. Das heißt, das Buch ist speziell für die Menschen bestimmt, die Jesus Christus dienen möchten. Also die ihr Leben in seinen Dienst stellen möchten, auch im Alltag. Denen gilt das speziell. Und dann ist das Wort gezeigt in Vers 1 besonders wichtig. Und durch seinen Engel sendend hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt. Das Wort gezeigt im Griechischen bedeutet durch Zeichen kundgetan oder durch Symbole kundgetan. Und das hilft uns zu sehen, dass das Buch speziell eine Symbolsprache spricht. Dass wir also nicht irgendwie in allen Symbolen, die da, in allen Dingen, die da beschrieben werden, die Wirklichkeit selbst sehen, sondern eine symbolische Beschreibung der Wirklichkeit. Das ist sehr wichtig. Und dann lesen wir mal weiter ab Vers 4.
Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron liegen.
Ja, gern, bis Vers 6.
Und von jedem Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und herrlichen König, der uns lieb und erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut, und Gott, sein Vater, ihm sei Ehre und Gewalt und Ewigkeit zu Ewigkeit.
Und auch Vers 7.
Siehe, er kommt mit den Wolken, die es werden ihm bringen, alle auf und alle, die ihn zu Tod haben, und es werden wehklagen und seine Seele.
Danke. Also, wie schon erwähnt, das Buch richtet sich an die sieben Gemeinden in Asien. Asien war damals eine Provinz in der heutigen Türkei, in der Größe etwa von der Schweiz. Das macht uns das Ganze ein bisschen sympathisch, diese Provinz Asien. Und in Apostelgeschichte 19 hat ja Paulus in Ephesus, einer dieser sieben Gemeinden, hat er 2 Jahre gewirkt, hat täglich in der Schule des Tyrannus, hat er Bibelstudium geleitet. Und es heißt dort in Apostelgeschichte 19, dass dadurch alle Leute in ganz Asien in dieser Zeit das Wort des Herrn zu hören bekamen. Also wenn man denkt, diese Arbeit in 2 Jahren, die Größe der Schweiz wird massiv missioniert und die Ausgangsbasis war gründliches Bibelstudium. Und nun, diese Offenbarung ist diesen Gemeinden adressiert, will sagen, dass dieses Buch nicht nur einfach für persönliches Studium ist, sondern dass es ein Thema ist, das auch in den Gemeinden gepredigt, verkündigt werden muss. Das ist doch interessant, weil sehr viele Kapitel werden in der Verkündigung vernachlässigt. Man hört oft bis etwa Kapitel 3, noch 7 Cent schreiben, und dann vielleicht Kapitel 4 und 5, das Lamm in der Mitte, und dann hört es auf. Und dann vielleicht noch am Schluss noch wieder ein bisschen. Aber es ist ein Buch für den Gebrauch in den Gemeinden bestimmt. Und dann beschreibt Johannes in Vers 9, dass er auf Patmos war. Aus der Überlieferung ist bekannt, dass er von Kaiser Domitian verbannt worden war auf diese unwirtliche Insel im Mittelmeer, ins Exil versetzt. Also isoliert. Und da am Sonntag bekommt er diese Visionen der Offenbarung. Nämlich in Vers 10, kann das jemand lesen? Liest man?
Ich war von des Herrn Tagen Geist und hörte hinter mir eine Laute, die sprach: Was ist reich in einem?
Ja, das reicht, danke. Hier kommt der Ausdruck vor: am Tag des Herrn. Der Ausdruck ist, kommt nur hier vor in der Bibel. Der Ausdruck der Tag des Herrn kommt ja oft vor, schon im Alten Testament. Der Tag des Herrn, der Tag des Ewigen. Aber das bedeutet der Tag des Gerichts, die Zeitperiode, wenn der Messias als Richter erscheint. Und hier dieser Ausdruck da heißt wörtlich übersetzt nicht Tag des Herrn, sondern der dem Herrn gehörende Tag. Also im Grundtext eine ganz andere Formulierung wie sonst der Tag des Herrn. Der dem Herrn gehörende Tag, und das wurde von Anfang an aufgefasst als der erste Tag der Woche, der Tag der Auferstehung. Damit auch der Tag des Sieges über Satan, über die Sünde, über den Tod, und das ist die Ausgangslage der Offenbarung. Wie gesagt, kommt ja die Stelle, der Ausdruck Tag des Herrn nur an dieser Stelle vor. Also man hat innerbiblisch keine Möglichkeit, eine andere Stelle noch zu zeigen, wo der gleiche Ausdruck vorkommt, um zu zeigen, es ist der erste Tag der Woche. Aber es ist kirchengeschichtlich belegbar, dass in der frühen Christenheit, dass dieser Ausdruck als der Sonntag aufgefasst worden ist. Und was man aus dem Neuen Testament selbst sieht, ist, dass man am ersten Tag der Woche ganz speziell diesen Tag feierte. Wie zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, Vers 7, am ersten Tag der Woche waren wir versammelt, um Brot zu brechen. Oder Paulus erwähnt in 1. Korinther 16, am ersten Tag der Woche soll man von seinem Geld auf die Seite legen, im Blick auf Sammlungen für die Bedürfnisse der Gläubigen. Und so hat der erste Tag der Woche eine ganz spezielle Bedeutung bekommen. Und außerbiblisch ist das belegbar bis in die Frühzeit, dass man unter Tag des Herrn den Auferstehungstag verstand. Aber das ist eben wichtig, um zu zeigen, dieses Buch ist das Buch des Sieges, das uns zeigt, am Kreuz von Golgatha ist der Sieg errungen. Und wenn es auch jetzt noch in der Welt nicht so aussieht, als Jesus Christus, dass Jesus Christus der Überwinder und der Triumphator ist, so wird die Zukunft es noch erweisen. Das zeigt uns die Offenbarung. Und dann sieht Johannes den Herrn Jesus, wir lesen ab Vers 12. Wir sehen hier den Auferstandenen. Das ist, wer sich hier vorstellt als der Sieger über Tod und Totenreich. Und das passt natürlich sehr gut mit dem ersten Tag der Woche, denn das war der Tag der Auferstehung. Der Herr Jesus Christus erscheint hier mit einem langen Gewand und er ist gegürtet um die Brust. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Niemand von uns gürtet sich um die Brust, oder? Sondern 30 Zentimeter tiefer etwa. Aber in der Antike gab es eine Gruppe von Menschen, die war gegürtet um die Brust. Welche? Ja? Die Priester. Zur Zeit des Zweiten Tempels, also zur Zeit des Herrn Jesus, hatten die Priester also lange Gewänder, genauso wie er hier, und waren gegürtet mit einem 32 Ellen, also etwa 16 Meter langen Gürtel. Und der wurde um die Brust eng geschnürt. Die Rabbiner erklärten, das soll gewissermaßen die Konzentration bei der Arbeit steigern. Dieser Druck auf Herz und Brust. Das war für sie quasi das Symbol. Hier in der Arbeit geht es um Konzentration und Aufmerksamkeit, dass die Dinge genau gemacht werden. Aber was uns deutlich wird, Jesus Christus erscheint hier am Anfang des Buches als Priester. Eben der das Opfer gebracht hat, aber nicht indem er einen Stier opferte oder einen Ziegenbock für ein Volk, sondern indem er sich selber geopfert hat im Blick auf eine ganze verlorene Welt. Und das ist bedeutsam, dass er hier als Priester erscheint, weil die Gläubigen auch gerade von Anfang an als eine Priesterschaft vorgestellt werden. Haben wir in Vers 6 gelesen. Er hat uns gewaschen in seinem Blut und uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Könige und Priester. Und so wird er vorgestellt als Priester mit dem Gürtel um die Brust und als König, denn Johannes sagt, gleich dem Sohn des Menschen. Und das ist direkt übernommen aus Daniel 7, 13. Können das schnell aufschlagen? Daniel 7, 13 und 14. Wer liest?
Und
Jawohl, also da der Sohn des Menschen, eine Stelle, die zur Zeit des Neuen Testamentes im Judentum sehr populär war, sehr beliebt, sehr bekannt, eine Stelle, die spricht von dem Messias, allgemein bekannt als messianische Stelle. Der Messias kommt mit den Wolken des Himmels und wird dann seine Herrschaft übernehmen. Das war sehr populär zur Zeit des Neuen Testaments. Warum wohl? Aber das hätte ja schon populär sein können, als sie unter griechischer Herrschaft waren. Gut, war es auch schon ziemlich, aber sagen wir auch schon unter persischer Herrschaft. Aber der Grund ist der, in Daniel 7 werden die vier Weltreiche aufgezeigt. Babylon, Persien, Griechenland und Rom. Und dann kommt der Sohn des Menschen. Also erwartete man das Kommen des Messias in der Zeit des Römischen Reiches, in der Zeit des Vierten Reiches nach Daniel. Und so war das also sehr populär, aber es gab ein Problem bei der Auslegung. In Daniel 7 heißt es, der Messias kommt mit den Wolken des Himmels, und in Zacharia 9,9, eine Stelle, die man auch auf den Messias deutete, heißt es, siehe, dein König kommt und reitend auf einem Esel. Und das war unter den Rabbinen ein Auslegeproblem. Was ist nun? Kommt der Messias mit den Wolken oder kommt er auf dem Esel? Und man hat es so gedeutet, das hängt davon ab, in welchem Zustand wir sind. Wenn wir in einem guten Zustand sind und die Tora einhalten, dann kommt er auf den Wolken des Himmels. Wenn wir in einem schlechten Zustand sind, dann kommt er auf dem Esel. Und ja, natürlich, eben er ist ja dann auf dem Esel gekommen, der Messias. Aber nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Ja? Also es sind zwei verschiedene Erscheinungen. Einmal sollte er kommen zur Zeit des Römischen Reiches auf einem Esel. Und sie waren wirklich in einem schlechten Zustand. Das war korrekt. Und er wird wiederkommen auf den Wolken des Himmels, aber das auch wieder in der Zeit des Römischen Reiches. Denn die Offenbarung, werden wir sehen, zeigt, dass dieses letzte Weltreich, das vierte Reich von Daniel, zerfällt in drei Phasen. Offenbarung 17, Vers 8 sagt, das Tier, mit einem Tier wird das Römische Reich beschrieben, einem wilden, grausamen, brutalen, blutrünstigen Tier. Das Tier war, ist nicht und kommt wieder aus dem Abgrund hervor. Das heißt, das Römische Reich wird untergehen, aber es wird wieder erstehen. Dann haben wir drei Phasen, und so wird das Römische Reich muss wieder erstehen, und in dieser Zeit des Römischen Reiches wird der Messias kommen, aber nicht mehr auf dem Esel, sondern auf den Wolken des Himmels. Als König. König und Priester. Also wir sehen, wie die Rabbiner schon extrem nah an die Wahrheit herankamen, und dann nur noch in einen kleinen Punkt kam der Irrtum, und das hat sie ins Elend geführt. Aber eigentlich erstaunlich nah. So kann man manchmal sehr, sehr nah sein bei der Wahrheit und trotzdem wesentlich dann daneben.
Ich hätte noch eine Frage.
Ja.
Was symbolisiert ein
das typische Tier für den Kampf, für den Krieg, war das Ross, das Pferd. Gut, der Esel wurde auch gebraucht, aber das typische Kampftier war das Pferd, das sich auch sehr eignet. Im Alten Testament in Hiob wird das Kampfross ganz herrlich poetisch beschrieben. Ich gebe die Stelle schnell an. Ein Abschnitt großartiger alttestamentlicher Poesie über das Kriegsross in Hiob 39, ab Vers 19. Und nun, der Messias kam nicht als Kriegsmann, um das Römische Reich zu zerschlagen, sondern er kam als in Demut als der Frieden des Herzens bringen wollte. Also das hat schon eine tiefe Bedeutung, dass er auf dem Esel eingeritten ist. Nun aber eben hier in der Offenbarung sehen wir ihn als der Menschensohn, das Synonym schlechthin für den König der Könige. Aus Daniel 7 haben wir das gesehen, er wird herrschen über alle Völker. Also als König und Priester. Und die Offenbarung ist somit auch gewissermaßen ein Tempelbuch. Denn wir finden in der Offenbarung den himmlischen Tempel, den Originaltempel beschrieben. Offenbarung 11, Vers 19. Ja, immer. Ja, eben, Sie haben das natürlich als etwas nicht so Majestätisches betrachtet. Und damit haben wir gesagt, wenn wir in einem schlechten Zustand sind und die Tora nicht einhalten, dann kommt er eben nicht so in dieser Würde und Majestät, wie das wäre, wenn er käme auf den Wolken des Himmels. Also gewissermaßen, das spricht von einem Mangel an Herrlichkeit, der aber entsprechen würde ihrem schlechten Zustand. Und das war auch so. Aber er kam eben, um das Problem der Sünde zuerst zu lösen, um dann das politische Problem in einem zweiten Gang zu lösen. Ja? Also die Verbindung von Esel und dem Messias hier ist insofern deutlich, als dieser Shiloh, dieser Friedebringer, dieser Held, der da kommt aus Juda, das ist auch der Messias. Und daneben kommt in Vers 11 gleich das wie der Esel. Gut. Jetzt Offenbarung 11, Vers 19. Der originale Tempel im Himmel. Ja, das reicht schon. Überraschend, meine ich, man liest hier von dem Tempel Gottes im Himmel. Und dann, für all die, die scharf sind auf für die Jagd auf verschollene Tempelschätze, da wird sogar gesprochen über die Bundeslade im Himmel. Das ist aber nicht die Bundeslade von Mose, denn das war ja nur eine Kopie. Moses hat ja die Stiftshütte und die Tempelschätze darin gebaut nach dieser Vorlage, die ihm auf dem Berg gezeigt wurde. Er sah also die originale Stiftshütte, die originale Tempel im Himmel und baute für Israel ein Heiligtum, das eine Kopie des Originalen im Himmel war. So hatte das irdische Volk Israel gewissermaßen ein Stück Himmel auf Erden. Und diesen Tempel und diese Bundeslade sieht Johannes nun nach über 1500 Jahren später, nach Moses, sieht er das wieder. Aber in einem Moment, der sehr bedeutsam ist, weil wir haben die Geschichte Israels beginnt mit der Periode der Stiftshütte. Das ist vom Auszug aus Ägypten bis Salomo. Dann haben wir die Zeit des ersten Tempels. Von Salomo bis zur Wegführung nach Babylon. Und dann haben wir die Zeit des zweiten Tempels, von der Rückkehr aus Babylon bis zum Jahr 70. Seither hat das Judentum keinen Tempel mehr, bis heute. Jetzt, Johannes hat also im Exil auf Patmos geschrieben, etwa im Jahr 95, unter der Herrschaft von Kaiser Domitian, der ihn ja exiliert hatte. Das heißt, das Judentum hatte schon 25 Jahre alles verloren. Der Tempel war dem Volk genommen worden und damit konnte man von vornherein schon einen Drittel der Gebote der Tora nicht mehr erfüllen. Ein Drittel der Gebote im Gesetz Mose sind geknüpft an die Existenz des Tempels. Das heißt, das Judentum konnte in den letzten 2000 Jahren bald einen Drittel der Gebote schon von vornherein nie mehr erfüllen. Da war also gewissermaßen das Herz herausgeschnitten aus dem Judentum. Und Johannes war auch ein Jude. alles verloren mit der Zerstörung des Tempels und Jerusalems im Jahr 70. Und dann ist er hier auf Patmos und sieht das Original im Himmel. Also alle Juden, die geglaubt haben, dass Jesus der Messias ist, die sind vom Schatten zur Wirklichkeit gekommen. Für sie war das himmlische Heiligtum offen und existent, während das Judentum ohne den Messias alles verloren hatte bis heute. Und so wird in der Offenbarung nicht nur beschrieben der Tempel und die Bundeslade, sondern wir finden den siebenarmigen Leuchter im Himmel. Wir finden das Waschbecken. Wir finden den Altar, weiter auch die Tempelinstrumente, Harfen und sieben Posaunen. Nicht wahr? Die sieben Posaunen, die wir noch haben werden. Das sind die silbrigen Posaunen, die man zur Zeit des zweiten Tempels siebenmal tagtäglich geblasen hatte. Alles Dinge aus dem Tempelwesen. Die Rabbiner haben erklärt, das siebenmalige Blasen der Posaunen jeden Tag, übrigens weiß man genau die Melodie, wie das ging, es war Stoßen, Lärmblasen, Stoßen. Also, das klingt so, Stoßen heißt so, das war das Stoßen. Mit Überblasen hatte man C, G, C, Quint, Quart. Und dann das Lärmblasen, das ging so. Da, 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 da. Und dann nochmals stoßen. Da, da, da. Also die ganze Formel, die ganze musikalische Formel war. Das war. Und die Rabbiner haben erklärt, das bedeutet die Ankündigung der kommenden Gerichte über die Welt und die Ankündigung der kommenden Gottesherrschaft über die Welt. Genau das haben wir mit den sieben Posaunen. Da werden die Gerichte über die Welt verkündigt und damit wird die Gottesherrschaft des Menschensohnes eingeläutet. Also wir sehen, für Johannes war das alles Selbstverständlichkeit, was er da sah und hörte. Alles aus dem Leben, aus ihrer Welt des zweiten Tempels gegriffen. Und so können wir weiterfahren. Das ist voll von solchen priesterlichen Hinweisen. Auch die sieben Schalen, den wir noch haben werden, das Wort meint effektiv die Opferschalen. Wenn man die hatte, kam der Priester mit einer Silber- oder Goldschale auf. Die wurden dann an den Altar geschüttet. Genau dies haben wir mal Offenbarung 15, Vers 3 zum Beispiel.
Der zweite goss eine Schale auf, und es wurde zu Blut und von einem
Blut. Vers 4 noch.
Der dritte goss eine Schale auf,
und Johannes, das ist selbstverständlich, der Zusammenhang, denn das sind die Opferschalen, aber hier nun nicht mehr in Vergebung, sondern mit Gericht. Um zu sagen, wer das Blut des Stellvertreters nicht zu seinem Leben annimmt, der muss sein Gericht. Hier. Der langen Rede kurzer Sinn von priesterlichen Hinweisen. Es ist ein eigener Herr Jesus erscheint schon am Anfang als Priest für Johannes der Tempel so viel bedeutet. Ein ganz speziellen Zugang zur hohen priesterlichen Familie damals. Jetzt erinnern wir uns vielleicht, vor den hohen Priester kam und er konnte sogar vermitteln, dass Petrus hinein konnte, weil er dem hohen Priester bekannt war. Zum Priestertum in Jerusalem hatte Johannes Beziehung gründen. Wie das also für ihn, dieser Effekt völlig neid, dass alles ihm viel bedeutete. Und er sagte, als Hüllung gefunden hat die Messias. Jetzt haben wir ihn zur Verfügung aufgetan für uns. Übrigens, Kapitel 4, Vers 1. Wir werden sehen, dass hier ein Wendepunkt in der Offenbarung beginnt. Hier sieht Johannes den Himmel aufgetan. War aufgetan in dem Himmel. eine Tür wurde geöffnet. Es wird verschiedentlich in der Bibel berichtet, geöffnet wurde. Zum Beispiel bei Hesekiel oder bei der Taufe Jesu wurde mit der Himmel geöffnet. Oder an verschiedenen weiteren Stellen. Aber er wurde geöffnet, sondern er sah eine Tür, die war aufgetan. Im geöffneten Zustand. Und das ist ganz krass. In allen Stellen im Neuen Testament, nach dem Kreuz, wo der Himmel geöffnet gesehen wird, ist der Himmel schon offen. Nicht, er wird geöffnet. Konsequent, wenn man mit der Konkordanz durchgeht, all diese Stellen. Und das will uns sagen, der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Also die Offenbarung zeigt uns einen geöffneten Himmel für die Erlösten. Ein originales Heiligtum und der Messias ist dort im Himmel und wartet auf den Tag, wo er kommt, um die Herrschaft über diese Welt zu beanspruchen. Das ist so die Sicht, die mit dem Buch eben vermittelt wird. Und jetzt gehen wir zur Struktur des Buches. Falls nicht noch eine spezielle Frage wäre. Also die Tür, die Johannes sieht, geöffnet in Kapitel 4, Vers 1, das ist nicht die Tür zum Allerheiligsten, sondern der Tempel selber ist ja im Himmel, haben wir gelesen. Aber es wird sogar so berichtet über den Himmel, dass nur so in Klammer, wer etwas wissen will über den Himmel. Es gibt ja ein Buch von Rienecker mit dem schönen Titel, Das Schönste kommt noch. Und eben die Offenbarung, die erzählt uns sehr, sehr viel, nicht nur über die Zukunft und wie der Fahrplan geht, sondern über das, wie es im Himmel ist. Und da wird über dieses Heiligtum gesprochen. Aber Hebräer 11 spricht auch über ein himmlisches Vaterland, das Abraham erwartete. Und dann weiter wird gesprochen von einer himmlischen Stadt, dem himmlischen Jerusalem. Hebräer 12. Und das ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem neuen Jerusalem, das wir in der Offenbarung noch finden werden. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Himmlisches Jerusalem und neues Jerusalem. Ich werde das nachher erklären. Ich will nur mich begnügen damit, das himmlische Jerusalem war etwas, das Abraham kannte und erwartete. Von dem neuen Jerusalem wusste er nichts. Das war alttestamentlich absolut verschwiegen. Das himmlische Jerusalem ist eine Stadt im Himmel, die Gott gebaut hat. Und die wird im Reich des Messias die himmlische Hauptstadt sein, während Jerusalem in Israel die irdische Hauptstadt sein wird. Und so spricht also der Hebräerbrief, ein himmlisches Vaterland. Und in diesem himmlischen Vaterland gibt es eine himmlische Stadt, das neue Jerusalem. Und in diesem neuen Jerusalem gibt es einen himmlischen Tempel, den wir hier ausführlich finden. Das regt die Fantasie an, oder? Aber es wird ja spannend sein. Und die Frage, der zerrissene Vorhang, der zeigt natürlich genau das Gleiche, dass der Zugang zu Gott geöffnet ist. Und zwar der Zugang zu Gott als Abba, Vater. Abba heißt auf Hebräisch Papa. Ist nicht das Gleiche wie Vater. Und im Judentum ist es verboten, Gott mit Abba anzusprechen. Mit Avinu, unser Vater, darf man. Das kommt im Talmud vor, Avinu Sheba Shamayim. Unser Vater, der du bist in den Himmel. Aber Abba nicht. Ah, ciao Rudi, danke. Abba heißt Papa und das ist zu intim. Und das Neue Testament zeigt uns, dass Jesus Christus Gott ansprach als Abba in Gethsemane. Und die Erlösten heute nach Römer 8 und Galater 4 dürfen Gott ansprechen als Abba. Das heißt, das ist die intimste Beziehung zu Gott, die es überhaupt gibt, die wir jetzt haben. Und das hängt zusammen mit dem, dass Gott nun nicht mehr der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang ist, sondern jetzt ist er bekannt. Also der Gott im Judentum ist der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang, während der Gott im Christentum, das ist der gleiche Gott, der geoffenbarte Gott ist. Mit dem zerrissenen Vorhang. Und so gehört also dieser zerrissene Vorhang genau in diese Thematik von dem geöffneten Himmel, mit dem wir es zu tun haben. Gut, ich glaube, wir sollten Pause machen. Ich habe hier vorne ein Buch über den dritten Tempel und über die wiederhergestellten Tempelgeräte, also die sieben Posaunen, die Opferschalen, die wir erwähnt haben, die könnt ihr hier als Farbbilder, nicht als Modelle, sondern gebrauchsfertige Gegenstände bewundern. Also, wir fahren weiter. Ja? Oh. Sollen wir das am nächsten Bibelschulentag? Also, ich glaube, einige Dinge werden heute Nachmittag noch herauskommen. Jetzt haben wir uns nur mal beschäftigt damit, dass es also etwas, dass es da überraschende Dinge zu sehen gibt. Und ich habe ein bisschen gezeigt, die Offenbarung von einer Perspektive her, wie man sie nicht so oft präsentiert. Weil das Standardvorstellung ist, die Offenbarung ist einfach ein Buch, das über kommende Gerichte spricht. Und dabei spricht die Offenbarung noch über viele andere Dinge und so eben über die Herrlichkeit des Himmels. Also ich komme darauf zurück. Jetzt Kapitel 1, die zwei letzten Verse, 19 und 20. Liest jemand?
Schreibe auf, was du gesehen hast, was schon ist.
Ja, das reicht eigentlich schon, Vers 19. Das ist der Schlüsselvers zur Einteilung der Offenbarung. Wir haben eigentlich hier drei Teile. A, was du gesehen hast. Und das weist natürlich zurück auf Kapitel 1, auf diese Erscheinung des Auferstandenen als König und Priester, was wir gesehen haben. Schreibt das auf. Dann, was ist? Und drittens, was geschehen wird nach diesem? Dieser letzte Ausdruck, was geschehen wird nach diesem, haben wir bereits gelesen, Kapitel 4, Vers 1. Am Schluss hat Johannes gehört, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das macht also deutlich, dass wir hier ab Kapitel 4 den dritten Teil der Offenbarung finden. Und das hilft uns, den zweiten Teil zu entdecken. Also das, was zwischen 1 und 4 liegt, das ist ja noch 2 und 3. Also die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden in Asien. Und nun auf dem Blatt sieht man in der linken Spalte immer die Bibelstellen in der Offenbarung. Und zwar immer in solchen grafischen Zeichen drin, die dann rechts die Entsprechung haben. Und so haben wir den Schlüsselvers 1, Vers 19 mit dem Befehl Schreibe. Und das ergibt die drei Blöcke, was du gesehen hast. Eben in Kapitel 1, die Erscheinung des Herrn, und vorher war noch ein Prolog, das heißt Einleitung auf gut Deutsch, Schreiber und Adressaten, Johannes, die sieben Versammlungen, seine Knechte. Dann schreibe, was ist, das wäre der zweite Block, sieben Sendschreiben in Kapitel 2 und 3. Und dann haben wir den Hauptteil der Offenbarung, was nach diesem geschehen wird. Und das haben wir ab Kapitel 4, Vers 1. Und dieser Hauptteil zerfällt dann wieder in verschiedene Unterteile. Das erste, was man findet, ist Kapitel 4 und 5, dort in der Ellipse drin. Da ist Johannes im Himmel. Er sieht den Thron Gottes. Er sieht den Schöpfer Gott. Dann weiter sieht er 24 Älteste mit goldenen Kronen und weißen Priester gewenden. Wieder Priester und Könige. 24, für Johannes kein Problem. Aha, im zweiten Tempel hatten wir ja die 24 Priesterklassen. Haben wir wieder die Entsprechung. Das sind die Symbolsprache, die war für Johannes völlig vertraut. So nebenbei gesagt, das Lukas-Evangelium beginnt ja mit einer Tempelszene. Zacharias geht zum Räuchern und er war aus der Klasse, aus welcher Klasse? Abia, das war die 8. Priesterklasse. Aber es gab 24. Also entsprechend diesen 24 Ältesten. Dann sieht er 4 lebendige Wesen, das heißt Cherubim-Gestalten, eine bestimmte Art von Engeln, die Thronwächter sind. Dann sieht er unzählige Engel und er sieht das Lamm Gottes in der Mitte beim Thron. Und er sieht Gott auf dem Thron mit einem versiegelten Buch in der Hand. Es wird gefragt, wer ist würdig, dieses Siegelbuch zu öffnen und zu lesen? Es anzusehen, das heißt es zu lesen. Und Johannes beginnt zu weinen im Himmel. Das ist die einzige Stelle, die ich gefunden habe in der Bibel, wo jemand weint im Himmel. Es ist also möglich, man kann weinen im Himmel. Ja, gut, so. Aber so ausdrücklich eben, das stimmt. Aber, wo das ausdrücklich so gesagt wird, jemand ist im Himmel und dann weint er. Das stimmt, genau. Und Gott weint natürlich auch im Himmel. Aber weiter hier, Johannes weint und dann wird ihm erklärt, ach, du musst nicht weinen. Es gibt jemanden, der hat das Recht, dieses Buch zu öffnen. Und dieses Buch, dieses versiegelte Buch, das ist das Buch, das Anrecht gibt, das Gericht über die Welt auszuführen und dann die Welt in Besitz zu nehmen und zu beherrschen. Also niemand hat das Recht, außer einem. Da wird ihm gesagt, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, das Buch zu öffnen. Und dann sieht Johannes sich um, um den Löwen aus dem Stamm Juda zu sehen. Und ich denke dabei dann gerne nicht an den heutigen afrikanischen Löwen, sondern an den ausgestorbenen Höhlenlöwen. Der war etwa doppelt so groß wie der heutige afrikanische Löwe. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Und er schaut herum und was sieht er? Ja, können wir das aufschlagen? Offenbarung 5, Vers 6. Er sieht das Lamm.
Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen. Wie geschafft, das für den Namen und 4 Augen, das sind die 7 Geist Gottes, so lang sind alle Leiden. Und es kam vom Lamm Gottes aus der rechten Hand der Aufmerksamkeit.
Ja, also das. Er will den Löwen aus dem Stamm Juda sehen, der überwunden hat, und er sieht ein Lamm. Das gibt es sehr oft in der Offenbarung, solche krasse, Widersprüche, Paradoxe, also bewusste Gegenüberstellungen. Er will den Löwen sehen und sieht ein Lamm. Oder es wird gesagt, wer sind diese Leute mit den weißen Gewändern? Das sind diejenigen, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Ja, die Frauen wissen, dass Blutflecken ist etwas, das sind die schlimmsten Flecken auf den Kleidern. Also wie kann man mit Blut Kleider weiß waschen? Gut, es gibt einen Trick, man muss die Kleider in kaltes Wasser einlegen und ja, ihr wisst ja. Aber und das ist gerade die Pointe, Blut befleckt Kleider. Aber das Blut des Lammes macht die Kleider weiß. Und solche Gegensätze, so krasse Gegenüberstellungen, das ist etwas Typisches in der Offenbarung. So auch. Und noch deutlicher wird, dass das Wort für Lamm in der Offenbarung ist Arnion. Und das ist eigentlich eine Verkleinerungsform. auf Ion, das sind kleine Verkleinerungsformen. Das bedeutet eigentlich Lämmlein. Oder, wobei es meist nicht unbedingt ein junges Schaf, sondern es ist mehr ein Ausdruck, der das Niedliche ausdrückt. Das Schweizerdeutsche Schäfli. Also nicht, er sah ein Schaf oder so, sondern er hat es Schäfli gesehen. Das ist es. Schweizerdeutsch würde man das also so sagen. Der Leu aus dem Stamm Juda und er schaut hinter sich und sieht das Schäfli. Und da sind wir gerade wieder in der Opfersprache drin. Und dieser Ausdruck kommt 28 Mal vor in der Offenbarung. Und sonst wird Jesus Christus nur noch in Johannes 1 und 1. Petrus 1 wird der Lamm genannt. Übrigens ein anderer Ausdruck, das meint dann wirklich Schaf. Aber in der Offenbarung die Verkleinerungsform Lämmlein. 28, tun wir leisen wieder mal 4 mal 7. Und dieses Lamm, dieses Lämmlein, hat nun das Recht, im Gegensatz zu allen im Himmel und auf der Erde, dieses Buch zu öffnen. Das heißt also, es gibt niemanden auf der Erde, wird gesagt, der das kann. Also auch die Großen der Erde heute nicht. Weder Clinton, noch Yeltsin, noch irgendeiner der Großen, oder scheinbar Großen, wie man will, hat ein Recht, das zu tun. Und auch im Himmel, es gibt keinen, der das kann. Nicht einmal der starke Engel Michael. Auch Satan nicht, der ja Zugang hat in den Himmel noch bis, wir werden noch sehen, bis zum Beginn der großen Drangsalzeit. Also, niemand wird gewonnen, der das kann. Und nur ein Lämmlein kann das. Das ist der Jesus. Er hat dadurch, dass er das Werk am Kreuz vollbracht hat, hat er Anrecht bekommen auf die ganze Schöpfung. Wir haben leider heute Morgen keine Zeit mehr gehabt für den großen Versöhnungstag, vielleicht ein andermal. Dort wird ja das Blut gesprengt und so weiter zur Versöhnung der Sünden des ganzen Volkes Israels. Aber das Blut wird auch gesprengt auf den Boden, nach 3. Mose 16. Den Boden dieser Erde, um zu zeigen, dass das Opfer Christi eben auch die ganze Schöpfung erkauft. Und wenn wir denken, damals in der Stiftshütte war das auf den Wüstenboden. Eine Erde, die unter dem Fluch ist, wird frei gemacht und erneuert. Und dadurch, dass er gestorben ist, der Mann von Nazareth, hat er als Mensch sich das Anrecht erworben, durch seine Hingabe in den Tod, die ganze Welt zu beherrschen. So hat er also ein doppeltes Recht. In Kapitel 4 wird er gesehen als der Schöpfergott auf dem Thron. Weil er der Schöpfer ist, hat er das Sagen über alles. Aber in Kapitel 5, weil er das Lämmlein ist, hat er das Recht, über alles zu befehlen. Und er darf also dieses Buch öffnen und wird diese Gerichte auslösen, die das Reich Gottes vorbereiten werden. Und so beginnt es dann bereits in Kapitel 6, dass die Siegel geöffnet werden, eines nach dem anderen. Und jetzt kommen die großen Probleme beim Lesen der Offenbarung. Man fragt sich, es kommen da so Gerichte. Wann beginnen diese Gerichte? Haben die schon begonnen in der Vergangenheit? Werden die erst in Zukunft beginnen? Das ist eine erste gute Frage. Zweitens, man fragt sich, werden die Dinge eigentlich so dargestellt, wie sie zeitlich in Erfüllung gehen werden, oder ist da ein Hin- und Herspringen? Und wenn man so liest, hat man den Eindruck, es ist ein Hin- und Herspringen. Plötzlich wird gesprochen, jetzt kommt das Reich Gottes, und nachher werden wieder über die Gerichte gesprochen, plötzlich wieder über das Reich Gottes gesprochen. Also man hat den Eindruck, es springt hin und her. Es gibt tatsächlich Leute, die in allem Ernst gemeint haben, es sei ein Durcheinander in diesem Buch. Und haben gedacht, ja, ein Mann, der da im Gefängnis schreibt, allein auf Patmos, ist ja nicht verwunderlich. Nun, da haben sie nicht mit der Inspiration gerechnet. Und es ist nämlich so, dass man Folgendes sieht. Da kommen 6 Siegel in Kapitel 6. Nicht wahr? Immer links seht ihr, wo man das nachlesen kann in der Offenbarung, welchen Kapitel. Die 6 Siegel in Kapitel 6. Und dann kommt etwas ein anderes Thema. Da wird gesprochen über 144.000 aus Israel, von einer unzählbaren Menge, die kommt aus der großen Drangsal heraus und wäscht, hat ihre Kleider gewaschen, weiß im Blut des Lammes, wieder mit Priestergewändern. Und die haben übrigens Palmen in der Hand. Das ist genau die Situation von welchem Fest? Nein? Ja gut, dort haben sie auch die genommen. Bei der Begrüßung des Messias, beim Einzug. Aber wo das immer gemacht wurde im zweiten Tempel? Laubhüttenfest. Da hat man ja den Lulav, den speziellen Feststrauß, der besteht aus Palmen und eine zitronenähnliche Frucht und so weiter. Jeder hat einen solchen Feststrauß und so kamen die Hunderttausende auf den Tempelplatz hinauf. Und das war das herrlichste, freudigste Fest nach der Ernte, nachdem man die Trauben gepresst hatte, das Blut geflossen ist, dann der Sieg, dann das Ende, alles vorbei. Die Freude, das wird hier ausgedrückt. Also alles Anspielungen auf die Zeit des zweiten Tempels. Gut, und dann kommt das 7. Siegel in Kapitel 8. Jetzt stellen wir also fest, wir haben da 6 Siegel, dann gibt es einen Unterbruch und dann kommt das 7. Siegel. Aber man ist vielleicht enttäuscht beim Lesen. Oh, bei jedem Siegel ist da etwas Gewaltiges geschehen, Schreckliches geschehen. Und beim 7. Siegel, da geschieht ja eigentlich gar nichts. Was ist denn? Fragt man sich. Da wird plötzlich nämlich über etwas anderes gesprochen. Da sieht Johannes einen Mann, einen Gesandten, einen Engel, der geht zum goldenen Räucheraltar. Wieder eine Tempelszene. Und er verbrennt dort eine Mischung von Rauchwerk und gibt damit den Gebeten der Gläubigen in der Drangsal Kraft. Und dann plötzlich kommen die 7 Posaunen. Und da sieht man, da werden beschrieben, in den Kapiteln wie links angegeben, werden beschrieben 6 Posaunen. Bei jeder Posaune geschieht etwas, aber dann ist man plötzlich überrascht. Oh, Kapitel 10, da kommt wieder etwas ganz anderes. Da sieht Johannes jemand, der einen Fuß auf das Meer setzt und den anderen auf die Erde. Der brüllt wie ein Löwe. Und der hat ein geöffnetes Büchlein in der Hand. Und dann Kapitel 11 wird gesprochen über 2 Zeugen, die werden 1260 Tage weissagen, als Propheten in Jerusalem auftreten. Ja. Und dann kommt die 7. Posaune. Da sehen wir also, irgendwie ist da wieder ein Themawechsel zwischen der 6. und der 7. Posaune. Aber wenn man die 7. Posaune liest, am Ende von Kapitel 11, ist man wieder enttäuscht. Oh, bei allen Posaunen ist immer etwas geschehen, aber bei der 7. Posaune geschieht ja nichts. Sondern nachher wird gesprochen über eine Frau mit 12 Sternen auf dem Kopf und sie gebiert ein Kind, ein Drache will das Kind verschlingen, die Frau flieht in die Wüste und dann sieht Johannes 2 schreckliche Ungeheuer auftreten und so weiter. Und erst nachher wird plötzlich gesprochen über Schalengerichte. Engel, die Schalen ausgießen, da geschehen schreckliche Gerichte auf der Erde. Und da sind 6 Schalen, da geschieht immer etwas. Und plötzlich kommt wieder ein Themawechsel da hinein, wird über die Schlacht von Harmagedon gesprochen. Und dann kommt die 7. Schale. Aber jetzt fällt uns doch etwas auf. Also es gibt immer eine Einschiebung zwischen dem 6. und dem 7. Zwischen dem 6. und 7. Siegel gibt es eine Einschiebung. Und dann vor 7 und 1. Wieder eine Einschiebung. Also nach dem 7. Siegel, wo nichts geschieht, kommt eine Einschiebung und dann kommen sechs Posaunen. Und dann zwischen der sechsten und der siebten Posaune gibt es wieder eine Einschiebung. Aber bei der siebten Posaune geschieht nichts. Zunächst kommt nämlich nach dem siebten wieder eine Einschiebung vor der ersten Schale. Und dann geschieht wieder etwas, sechs Schalen kommen, aber dann gibt es wieder eine Einschiebung zwischen der sechsten und der siebten Schale. Und dann gibt es noch eine Einschiebung. Da wird gesprochen über Babylon, die Hure Babylon und wie sie gerichtet wird. Und dann kommt die Wiederkunft Christi. In Kapitel 19. Jetzt kommt er und errichtet sein Reich auf, das 1000 Jahre dauern wird. Jetzt ist also Folgendes zu erkennen. Wir haben einen Ablauf mit den sieben Siegeln. Beim siebten Siegel geschieht nichts. Warum? Nur vorläufig nichts. Denn das siebte Siegel besteht aus sieben Posaunengerichten. Das ist der Inhalt. Aber das wird eben zuerst mal schnell unterbrochen durch einen Einschub. Und bei der siebten Posaune geschieht zuerst nichts. Es wird nämlich schnell unterbrochen durch eine Einschiebung. Und dann wird deutlich, aha, der Inhalt der siebten Posaune, das sind die sieben schrecklichsten Gerichte, die Schalen, die Opferschalengerichte. Und dann haben wir die Wiederkunft Christi nach einer Einschiebung, die eben nach dem siebten wiederkommen muss, nach der Regel. Und so haben wir schlussendlich nicht nur sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen, sondern auch sieben Einschiebungen. Also das ist ja ein Plan, völlig durchdacht, so strukturiert. Also von der Unordnung auf des Gefangenen auf Patmos keine Spur. Also darum sieht man diesen Pfeil immer von 7 zu 1, weil das ist ja das Nächste, was dann daraus folgt. Also mit kurz gesagt, das Buch mit den sieben Siegeln beschreibt die ganze Gerichtsperiode, die Vorbereitung ist auf das Reich Gottes. Aber das Wichtigste, das Umfassendste ist das siebte Siegel. Denn es besteht aus sieben Posaunengerichten, wobei die siebte Posaune selber wieder aus sieben Schalengerichten besteht. Sind bis dahin Fragen oder Ergänzungen?
Ja, was heißt Parenthese?
Parenthese, auf gut Deutsch Einschub. Klammer. Etwas, das noch in Klammer eingeführt wird. Aber ich wollte nicht Klammer schreiben oder so, weil das irgendwie aussieht wie, das sei ein bisschen weniger wichtig. Aber es ist nicht weniger wichtig, die Einschübe, sondern die Einschübe sind da, um uns den Hintergrund dieser ganzen Zeitgeschichte zu veranschaulichen. Es wird uns gezeigt, was geschieht zu dieser Zeit im Himmel, was geschieht zu dieser Zeit auf Erden, was ist der Hintergrund dieser Zeit. Aber man kann also sagen, die Gerichte mit den Siegeln, Posaunen und Schalen, die sind streng in zeitlicher Reihenfolge. Also kein Hin- und Herspringen. Das Hin- und Herspringen, das Scheinbare, entsteht eben dadurch, dass die Einschübe dann manchmal wieder Vorausgriffe machen oder auch Rückblick. Das ist eben in den Einschüben eben möglich. Sonst noch etwas? Was auffallen kann, wenn man die sechs Siegel vergleicht mit Matthäus 24, ergeben sich verblüffende Übereinstimmungen. Matthäus 24, die Endzeitrede des Herrn auf dem Ölberg. Und der Jesus spricht auf die Antwort in Vers 3. Kann jemand lesen Verse 3? Bis 9.
Als er aber auf den Ölberg sah, kam es seine Jünger für sich allein zu ihm und sagten Lazarus, was wird dann sein? Was zeigt sein Hand? Wenn die Brüder werden unter meinen Namen, und da ihn in Christus gehört, wird du versetzen, aber es ist noch nicht das Ende.
Warte mal bis hierher, zunächst. Jetzt machen wir gleichzeitig Offenbarung 6 auf. Das lesen wir als erste Siegel. Liest du auch gerade, Herbert? Ja, nein, Offenbarung 6, Vers 1 und 2 dazu. Vers 1, 6, Vers 1.
Und ich sah, als der Blatt eins von den sieben Siegeln öffnete, und hörte einen von den vier lebendigen Wesen, ewig sei der Sonnenstimme da, Gott. Und ich sah und siehe, ein weißes Pferd, der daran saß, hatte einen Bogen. Und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und das Vorhaus
Also, ja, das reicht mal. Da haben wir das erste Siegel. Und es dünkt einem gar nicht so schrecklich, was da geschieht. Ein Reiter auf einem weißen Pferd und er hat eine Krone und ist erfolgreich. Wenn man das vergleicht mit der Wiederkunft Christi in Offenbarung 19, Vers 11, fällt etwas auf. Herbert Lies, 19,11.
Und ich sah den Himmel geöffnet, ihnen ein Reich, der darauf sah, ein Reich und wahrhaft, und der Himmel und Fürst, eine Augen hatte sich seine Freude gehabt, und soll sein, und wird seinen Namen geschrieben, denn sie hat Reich.
Danke. Also es ist ganz klar die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit zum Gericht. Und er reitet nicht mehr auf einem Esel, sondern auf einem weißen Pferd. Aber er kommt vom Himmel her. Darum dann eben mit den Wolken des Himmels. Und wir sehen also, es gibt alles immer mehr ein stimmiges Bild, was wir gesehen haben schon. Jetzt haben wir hier das Ende all der Gerichte. Und da kommt jemand auf einem weißen Pferd. Aber die ganze Zeit der Gerichte beginnt auch mit jemandem auf einem weißen Pferd, der auftritt als König. Er hat auch eine Krone. Aber wer ist der Letzte? Das wissen wir. Aber wer ist der, der vorher kommt? Er gleicht ihm so, der Antichristus, der Gegenchristus, der falsche Messias, der größte Verführer aller Zeiten. Und der Herr Jesus kündigt in Matthäus 24, haben wir gesehen, als erstes Mal an, da werden falsche Messiasse kommen, Vers 5. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Messias. Also der Christus. Und sie werden viele verführen. Und da haben wir genau die Parallele mit dem ersten Siegelgericht. Das ist nicht einfach ein falscher Messias, sondern der falsche Messias, der Antichrist. Und dann hat Herbert bereits gelesen, zweiter Punkt ist, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Vers 7. Denn es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich. Jetzt schauen wir das zweite Siegel an.
Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich, es zog aus ein anderes, ein Feuer auf das Pferd. Es wird vorausgesagt, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen.
Ja, was ist das anderes als Krieg, was wir hier haben im zweiten? Und das ist genau der zweite Punkt in der Ölbergrede. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerücht hören. Nation wie Nation, Königreich wie der Königreich. Und als dritter Punkt erwähnt der Herr Jesus in Vers 7, das ist Matthäus 24, Vers 7. Ja, ja. Und jetzt kommt's. Jawohl. Also, der dritte Punkt, Hungersnöte. Jetzt schauen wir das dritte Siegel an. Offenbarung 6, Vers 5.
Als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, dass er eine Waage in seiner Hand ein Denar, dreimal Gerste für ein Denar, dem Öl und dem Wein für die Feindschaft.
Also beim dritten Siegel kommt es dazu, dass ein Maß bei dir, ein Königsweizen, ein Denar kostet. Für Johannes war das kein Problem, wir müssten da dauernd umrechnen in unser System. Also ein Königs ist etwa ein Liter. Das heißt, ein Liter Weizen, ein Denar. Was ist ein Denar? Das ist etwa ein Tageslohn von einem Arbeiter. Gleichnis von Matthäus 20, wo die angeworbenen Arbeiter in den Weinberg geschickt werden, da wird vereinbart ein Denar als Tageslohn. Das heißt also, ein Liter Weizen, ein Tageslohn, das gibt also 800 bis 1200% Teuerung. Wenn also alles 10-mal teurer wird, dann gibt es Hunger. Hungersnot. Gerste ist ein bisschen billiger. Da sind drei Königsgerste, sind ein Denar. Gerste ist immer als minderwertiges Getreide angeschaut worden, im Vergleich zu Weizen. Gut, also ganz massive Teuerung, die kommt und damit eben Hungersnot bewirkt. Dann haben wir als vierten Punkt gehabt in Matthäus 24, nach Hungersnöten kommt Seuchen. Jetzt lesen wir das vierte Siegel. Jawohl. Also, da haben wir Vernichtung der Menschen. Es wird erwähnt, Schwert, Hunger und dann auch, bei dir heißt es Pest. Wörtlich steht, ja, im Griechischen steht wörtlich Thanatos, Tod. Wobei Thanatos, der Ausdruck im Griechischen gebraucht wurde, speziell für Seuchen, eben wie Pest. Und so haben wir hier genau die Parallele zu dem Punkt mit den Seuchen. Und auch Erdbeben bringt auch Tod. Also hier kommt das Totenreich hier auf dem vierten Pferd und vernichtet Menschen in Massen. Also haben wir Seuchen und Erdbeben. Dann sagt der Herr Jesus in Vers 8 und 9, liest du? Matthäus 24. Jetzt noch Vers 9. Jawohl. Also, da werden Zeugen Jesu ermordet. Fünfter Punkt. Jetzt schauen wir mal das fünfte Siegel an.
Ich habe noch eine kurze Frage.
Ja, gern.
Wie kann man das erklären mit diesen wilden Tieren? Und gibt es dafür eine Erklärung? In Vers 8 von der Offenbarung.
Also, es werden ja die vier Dinge erwähnt. Schwert, Hunger, Seuche, wilde Tiere. Das sind diese vier Gerichte, die im Alten Testament als die vier Plagen erwähnt werden, die Gott immer wieder bringt in Zeiten von Krieg, wenn er ein Volk bestraft. Und ich gebe schnell als Stelle an, wo das vorkommt, diese vier. Das sehr zentrales Thema ist, das ist Hesekiel, nur für die gerne aufschreiben. Hesekiel 14. Da kommen genau diese Plagen vor und Gott sagt, wenn Noah, Daniel und Hiob in einem solchen Land wären, die könnten nicht das Land verschonen, sondern nur sich selber retten durch ihre Gerechtigkeit. Es ist so, dass in Zeiten von Krieg eben spielt Schwert, ist das Erste, und dann entsteht Hungersnot durch den Krieg, dann brechen Seuchen aus, und dann kann sich auch die Tierwelt
vermehren, gerade wilde Tiere, weil sie nicht mehr im biologischen Gleichgewicht sind mit den Menschen. Und so war das in der Geschichte immer wieder ein Problem. Wenn ein Land verwüstet wurde, dann gab es eben ein Überhandnehmen von gefährlichen Tieren. So ist das zu verstehen. Also dass wilde Tiere sich frei ausbreiten können und zur Qual werden für die Menschen. Jetzt haben wir eben den fünften Punkt gehabt. Die Zeugen Jesu werden ermordet. Und jetzt lesen wir Offenbarung 6, Vers 9. Ja, lies noch weiter bis Vers 11.
Lauter Stimmen sprachen die Verwandtheit und war richtig und rechtlich und verdrückt an denen, die auf der Erde wohnen. Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand, wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitmenschen, die ihre Lüge vollendet seien, die jetzt so wie sie getötet werden sollten.
Ja, also da haben wir Märtyrer. Menschen, die um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten, geschlachtet werden. Übrigens, wieder eine Tempelszene. Wir sind im Himmel, und zwar im Vorhof des Tempels. Da ist der Brandopferaltar, der Schlachtplatz. Und da sieht Johannes die Seelen von den Märtyrern beim Altar. Die Seelen. Beim Altar musste ja das Blut der Opfertiere ausgegossen werden, aus den Schalen. Und die Seele oder das Leben ist ja im Blut. Das Blut ist der Inbegriff des Lebens. Wenn man das Blut wegnimmt, ist man tot. Also die Seelen am Fuß des Altars, das ist genau das Blut, entspricht dem Blut der Opfertiere am Altar. Und diese Menschen, diese Toten, die sind da im Paradies. Sehen wir, wo das Paradies ist? Das ist da, wo der Tempel ist. Die sind da und bitten Gott, dass er eingreift und Rache nimmt für ihren Märtyrertod. Das entspricht also ganz genau Matthäus 24, was wir hatten. Die werden euch ermorden, umbringen. Und dann haben wir noch als einen weiteren Punkt Matthäus 24. Ja, genau, Vers 12. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Also Anarchie. Und das haben wir gewissermaßen symbolisch ausgedrückt im sechsten Siegel. Da sieht Johannes, wie die Sterne vom Himmel fallen. Der Mond wird schwarz wie ein Sack, wie ein Ziegenhaarsack. Und alle Berge und alle Inseln werden aus ihrer Stelle gerückt. Es gibt also kein Fundament mehr, wo man sich daran halten kann. Alles wird erschüttert. Wir haben am Anfang gelesen, dass die Offenbarung speziell in Symbolsprache zu uns spricht. Das heißt also, jegliche Ordnung und Stütze wird erschüttert. Und das entspricht totale Anarchie. Wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit. Und was mich überrascht ist, oder so beglückt hat, als ich das einmal entdeckt habe, dass es effektiv Punkt für Punkt absolut parallel geht mit Matthäus 24. Auch in der Reihenfolge, wie der Herr die Dinge nennt. Und jetzt noch etwas. Wir haben das übergangen. In Vers 8, Matthäus 24, sagt der Herr, alles dieses aber ist der Anfang der Wehen. Es geht um Geburtswehen. Ja.
Da kommt man auf den Gedanken, das ist bereits so, oder der Weg für heute.
Ja, sehr gut, und da werden wir noch kommen. Ich habe noch nichts darüber gesprochen, wann beginnt das, oder wann hat es begonnen. Nur einfach mal, dass wir schauen, das ist der dritte Teil, und diese Dinge kommen so nacheinander, und das ist parallel mit Matthäus 24. So weit sind wir jetzt. Und dass es eben der Anfang der Wehen ist. Der Herr Jesus benutzt hier wieder einen Ausdruck, den die Jünger eben kannten aus ihrer Welt. Das haben die Rabbis davon gesprochen. Im Talmud wird gesprochen über die Chevlei Maschiach, die Geburtswehen des Messias. Und das Traktat Sanhedrin im Talmud sagt, wenn bevor der Messias kommt, wird alles erschüttert werden. Schreckliche Not wird über die Welt kommen. Und das haben sie bezeichnet als die Geburtswehen des Messias. Und da sagt der Herr Jesus, schaut, diese Dinge werden kommen, aber das ist nur der Anfang der Wehen. Das ist für Sie gleich verständlich. Aha, das sind die Geburtswehen vor dem Erscheinen des Messias in Herrlichkeit. Nun ist es so mit den Wehen. Die setzen mal so ein. Ja, bei meiner Frau schon ein paar Monate vorher. Ja, wir haben das ein paar Mal erlebt jetzt. Und ja, von dir haben wir es. Also, da gibt es wilde Wehen, oder? Das war eben das Problem. Und dann muss man liegen und aufpassen und so. Die sind aber noch nicht so schlimm. Und dann, wenn die Wehen aber doch irgendwie regelmäßig werden, so alle Viertelstunde, dann wird es schon interessant. Ja. Und wenn denn das nicht aufhört, sondern sogar ein bisschen intensiver wird und auch ein bisschen regelmäßiger, dann merkt man schon, es hat sich gelohnt, dass man den Koffer doch gepackt hat. Und dann wird es intensiver, alle 5 Minuten, dann weiß man, vielleicht müssen wir doch nicht mehr warten bis morgen Morgen. Und das ist alles der Anfang der Wehen. Aber man weiß, es kommt jetzt, es kommt dann. Und dann wird es immer intensiver, alle 3 Minuten, und dann steigert sich's noch mehr, noch mehr. Ihr seht, ich kann sprechen wie eine Mutter, ich habe das 5-mal erlebt. Am Schluss dann die Presswehen und da kämpft der Mann mit. Und nach den großen Leiden plötzlich die große Freude. Alles ist vergessen von den Leiden. Ein Mensch ist in die Welt gekommen. Und genau das sind die Geburtswehen des Messias. Es geht also bis zum Höhepunkt. Bis zum Höhepunkt. Und dann Auf der höchsten Not kommt der Sohn des Menschen in die Welt. Und alles ist vergessen. Das sind die Geburtswehen. Und der Jesus spricht hier also, das ist nur der Anfang der Geburtswehen. Das ist noch nicht die Endphase. Und die Endphase wird dann eben erst besprochen ab Vers 15. Schauen wir mal. Matthäus 24, Vers 15.
Wenn ihr nun sehen werdet, dass Gläubige der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer verliebt, der merke auf.
Ja, mach nur weiter.
Als dann siehe auf die Berge, der in Judäa liegt, wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Hause zu holen. Wer auf dem Weg ist, der kehre nicht zurück, um seinen Mantel zu holen. Wer aber den Schwangeren und den Stillenden zu jeder Zeit oder am Sabbat, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, die sie nicht gewesen ist, vom Anfang der Welt bis jetzt bis auch wieder werden wird. Schlussen, da würde kein Mensch fähig werden. Aber und der andere Welt werden sie den Namen verführen.
Ja, bis dahin. Ja, jetzt haben wir wirklich die Presswehen. Große Drangsal. Die große Drangsal. Und zwar so schrecklich, wie es noch nicht gewesen ist seit Anfang der Welt und je wieder nachher. Also, wir können sagen, aus unserer Warte schrecklicher als Erster und Zweiter Weltkrieg. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert mit den abscheulichsten Kriegen der ganzen Menschheitsgeschichte. Aber es wird noch schrecklicher sein als der Zweite Weltkrieg mit seinen über 50 Millionen Toten. Und der Ausgangspunkt wird sein, der Jesus sagt, wenn ihr an heiligem Ort den Gräuel seht. Der heilige Ort, das ist der Tempelplatz in Jerusalem. Und der Antichrist wird dort ein Götzenbild aufstellen in den dritten Tempel. Und wenn die Gläubigen in dieser Zeit in Israel das sehen werden, Matthäus sagt ja, wer es liest, der beachte es, dann sollen sie auf die Berge fliehen. Und dann beginnt eben die große Drangsalszeit. Und das entspricht nun dem siebten Siegel, das ja dann besteht aus den endgültigen, schwersten Gerichten mit den sieben Posaunen und sieben Schalen, die sich ja dauernd steigern, bis eben bei den Schalen wir den Höhepunkt erreichen. Die werden gekippt, das sind keine Flaschen. Wenn eine Flasche kippt, dann macht es Bakbuk, 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 Bakbuk. Auf Hebräisch heißt darum Flasche Bakbuk. Also Bakbuk, 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 Bakbuk. Aber das sind Schalen, wenn man eine Schale kippt, der Inhalt fällt sofort raus. Das sind schlagende, harte Gerichte über die Erde, die alles erschüttern. Da sind wir dann auf dem Höhepunkt. Das wird also beginnen dadurch, dass der dritte Tempel verunreinigt wird. Das kann ich jetzt nicht beweisen. Einfach mal zur Kenntnis nehmen. Syrien wird mit seinen Alliierten dann von Norden her einen Feldzug machen und ganz Israel überrennen. Und das ganze Land verwüsten. So ist es beschrieben in Daniel 11, Abvers 45, in Joel 2 und so weiter. Dieser Feldzug wird an vielen Stellen beschrieben. Eine totale Verwüstung Israels. Und aus diesem Angriff wird es dann zu einem Weltkrieg kommen. Also das eine wird das andere auslösen. Und Europa will intervenieren. Das führt dann zur Schlacht bei Harmagedon. Also, aber hier werden die Gläubigen aufgerufen, sie sollen beten, vorher, bevor diese Dinge kommen, sollen sie beten, dass diese Ereignisse, diese Flucht am Anfang der großen Drangsal, nicht auf den Winter fällt und auch nicht auf den Sabbat. Also, die Gläubigen, die das vor sich sehen, die werden intensiv beten, dass das Timing Gottes so ausfällt, dass es nicht in den Winter hineinkommt, der Beginn der großen Drangsal, und auch nicht eben auf einen Sabbat fällt. Ja. Ja, jetzt sind wir noch nicht, haben wir die Frage noch nicht geklärt, ist das auf welche Zeit bezieht sich das? Ist das vor der Entrückung, nach der Entrückung oder wir kommen darauf? Darum habe ich immer nur sehr zurückhaltend gesagt, die Gläubigen da. Aber mich bewusst nicht näher ausgedrückt. Aber ich will jetzt noch die Parallele zeigen mit Offenbarung 8. Wir überspringen diese Einschiebung da. Damit wir durchkommen in der Zeit bis 5 Uhr, wollen wir, ja, lesen wir doch Kapitel 8 ab Vers 1 bis 3.
Auf der Platte des Himmels entstand eine Stille im Himmel, wo eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen. Und es wurde mir mit sieben Portalen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar mit einem goldenen Räucherstabstiegel an. Ihm wurde viel Weihrauch gereicht, damit er ihn mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Räucheraltar vor dem Thron machte.
Jawohl. Das Rauchwerk im Alten Testament, das war das ganz besonders, eine ganz spezielle Zusammensetzung, durfte man nicht nachmachen, stand unter Todesstrafe, wer das in diesen Proportionen nachmachte. Das war so etwas Außergewöhnliches, das durfte nur für Gott verwendet werden beim Verbrennen auf dem Räucheraltar. Und eines dieser Bestandteile war eine Pflanze, die die Eigenschaft hat, dass der Rauch extrem gerade aufsteigt. Also, das war ein Räucherwerk, das sehr, sehr gerade aufstieg im Heiligtum. Und schon David hat gewusst, was es bedeutet. Im Psalm 143 sagt er, lass als Räucherwerk vor dir bestehen mein Gebet. Und der Wohlgeruch dieser Zusammensetzung spricht von der Wohlannehmlichkeit von dem Messias, von dem Herrn Jesus. Jetzt wird hier im himmlischen Heiligtum, am goldenen Räucheraltar, wird dieser Wohlgeruch den Gebeten der Heiligen hinzugefügt, dass ihre Gebete direkt gerade vor Gott kommen und für Gott so angenehm sind, wie wenn Jesus Christus selber beten würde, der Sohn Gottes. Warum ist jetzt plötzlich da beim siebten Siegel das Gebet so wichtig? Ja, jetzt haben wir die Ruhe vor dem großen Sturm. Eine halbe Stunde Schweigen im Himmel. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Und was nachher folgt, das ist die große Drangsal. Aber das Wichtige, was jetzt ist, dass die Gebete der Heiligen Kraft haben, nach Matthäus 24, ist besonders das Gebet, dass die Flucht am Anfang der Drangsal nicht auf den Winter fällt und nicht auf einen Sabbat. Denn eine Flucht im Winter auf die Berge, die übrigens in Israel, vor allem in Westjordanland sind, also dem besetzten Gebiet, sie werden auch auf den Hermon gehen, nach Psalm 42. Der Hermon ist völlig schneebedeckt im Winter, ist das Skigebiet von Israel. Eine Flucht auf die Berge im Winter mit kleinen Kindern haben wir bei den Kurden erlebt, wie schrecklich das ist. Und Frauen, die ihre Kinder stillen, wehe den Schwangeren und den Säuglingen in jenen Tagen. Das ist die Situation. Haben wir so anschaulich illustriert bekommen, was das bedeuten kann während des Goldkrieges. Also, die werden flüchten müssen, aber das darf nicht im Winter sein, sonst wäre das eine Katastrophe, diese Flucht. Darum werden sie intensiv beten, das kommt hier zuerst, und dann kommen die Posaunen, wo die Schläge kommen über die Welt. Und das entspricht dann eben dieser großen Drangsal, wo der Herr Jesus sagt, wenn diese Zeit nicht von Gott verkürzt würde, würde kein Fleisch gerettet werden, nicht? Keine Seele, kein Fleisch. Das heißt, kein Mensch würde überleben. Es käme zu einer Totalvernichtung der Menschheit. Darum, diese Zeit muss verkürzt werden und die große Drangsal dauert ganz genau, noch genauer, 1260 Tage. Also das Timing Gottes ist absolut genau. Und so hat er auch jede Not in unserem Leben, hat er genau das Timing. Nur der Unterschied ist, wir wissen es nicht in unserem persönlichen Leben und für die Drangsal wird man es wissen. Aber die wird so viel schrecklicher sein als alles, was wir jetzt erleben können. Die Verkürzung, dass es wirklich auf 1260 Tage beschränkt ist. Im anderen Evangelium ist es sogar in der Vergangenheitsform. Wenn Gott diese Zeit nicht verkürzt hätte, also vornherein schon festgelegt, es geht so lang und keinen Tag mehr. Keinen Tag mehr. Und sonst gäbe es eine Totalvernichtung der Menschheit. Die Jünger damals wussten noch nichts von Atomwaffen und so weiter. Und der Herr spricht so über diese drohende Gefahr der Selbstauslöschung der Menschheit. Also, wir sehen auf unserem Blatt, die ersten sechs Siegel, die entsprechen dem, was Matthäus 24, Vers 8 nennt, der Anfang der Wehen, während, da sehen wir wieder grafisch dargestellt, das siebte Siegel, das aus sieben Posaunen und sieben Schalen besteht, dass dieses Rechteck, das umfasst die große Drangsal. So ist das. Also jetzt sieht man es nicht anschaulich. Vorher war es ein Durcheinander, so wie man die Offenbarung das erste Mal liest. Na, jetzt sieht man plötzlich, was das soll. Ja, weil dann die Busse nicht fahren. Ja. Wenn du auf dem Feld bist und der Wagen zu Hause geparkt ist, dann kannst du nicht mehr nach Hause gehen, steht hier. Dann musst du den nächsten Bus nehmen, auf den Hermon rauf. Ins besetzte Westjordanland hinüber. Ja, muss ein Bus fahren. Also, nicht übrigens darum, weil man am Sabbat, in dieser Situation nicht weiter als einen Sabbatweg gehen dürfte als Jude. Denn das offizielle Judentum hält auch heute fest, im Fall von Todesgefahr darf man das Sabbatgebot brechen. Das Leben, das Gebot zum Leben. Ja. Geschickt. Danke. Das Gebot zur Rettung des Lebens steht über dem Gebot des Sabbats. Und darauf hat der Herr ja die Pharisäer immer angesprochen. Darf man am Sabbat Gutes tun? Leben retten oder Leben verderben? Rabbinische Lehre ist Leben retten. Hat er sie widerlegt. Also dass sie in ihrem Denken da unkonsequent waren. Bei ihm diesen Maßstab und sonst diesen Maßstab. Also ist die Situation nicht, das Problem nicht, Sabbatgebot brechen, sondern das ist eine Erschwerung einer Massenflucht am Sabbat. Und nun? Also, das große Rechteck, das so orange ist, stimmt das? Ist das orange? Ja. Das, was die sieben Posaunen und sieben Schalen umfasst, das ist die große Drangsal. Und jetzt ist das Ganze ja eingefasst in ein noch größeres Quadrat, das ich oben überschrieben habe mit die Stunde der Versuchung. Offenbarung 3, Vers 10. Und dieser Ausdruck, die Stunde der Versuchung, das umfasst beides. Den Anfang der Wehen und die große Drangsal. Jetzt müssen wir uns beschäftigen mit diesem Ausdruck, die Stunde der Versuchung. 3, Vers 10. Es ist die Verheißung an Philadelphia. Die einzige Gemeinde, die gelobt wird. Das ist extrem, nicht? Ein Gebiet so groß wie die Schweiz und nur eine Gemeinde wird gelobt, alle anderen nicht.
Weil du mein Wort und der Stuhl gewahrt hast und auf dich gewahrt und der Stuhl der Stuhl
auf Vers 11. Jawohl, das reicht. Die Stunde der Versuchung. Der Herr verheißt Philadelphia, ich werde dich bewahren. Es ist nicht eine Stunde der Versuchung. Es hat in der ganzen Menschheitsgeschichte schon so viele Stunden der Versuchung gegeben, angefangen vom Garten Eden bis heute. Und jeder hat in seinem Leben die besonderen Stunden der Versuchung erlebt. Aber hier mit bestimmtem Artikel, die Stunde der Versuchung, das ist die schrecklichste Verführungszeit der ganzen Menschheitsgeschichte. Das ist die Zeit des Antichristen. Eben der Auftritt beim ersten Siegel, siegend auf das er siegte. Jetzt, wie wird er verführen? Er wird zum Beispiel Blitze vom Himmel herabkommen lassen. Offenbarung 13 ab Vers 11 wird das Tier aus der Erde beschrieben. Während in Kapitel 13 Vers 1 das Tier aus dem Meer beschrieben wird. Das Tier aus dem Meer ist der kommende Herrscher des wiedererstehenden Römischen Reiches. Ich habe ja schon gesagt, das Römische Reich muss wieder erstehen. Und wir haben eine Entwicklung erlebt in der jüngsten Vergangenheit, die absolut ohne Parallele ist in der ganzen Menschheitsgeschichte. Dieses freiwillige Zusammenfügen von Nationen zu einem immer mehr großreich werdenden Komplexes. Das ist übrigens auch die Meinung von unserem Staatssekretär, wie heißt er? Wie? Blankart. Er sagt, ein heilig römisches Reich, europäische Nation soll gezimmert werden. Das ist seine Sicht für die Einigung von dem Westen. Das Römische Reich ist im Entstehen. Und es wird in eine Diktatur münden, eine totale Diktatur, das ist überraschend, das erwartet man nämlich nicht. Europa ist derart stolz, dass sie die Einzigen sind, die wirklich etwas verstehen von Demokratie. Und diesen armen Osteuropäern, ich war gerade kürzlich in Rumänien, denen lässt man das deutlich zeigen, dass sie zuerst mal europafähig werden müssen. Darum lassen sie übrigens die Hunde in ganz Bukarest frei umherlaufen. Also die wilden Hunde, die schießt man nicht ab. Warum? Weil man weiß, die Besten, die europafähig sind, das sind Tierschützer. Und wenn wir unsere wilden Hunde töten in Bukarest, dann glauben sie uns nicht, dass wir europafähig sind. Effektiv ist ein Politikum. Die sprechen dort über solche Probleme. Aber es hat auch sein Gutes übrigens. Bevor ich da war, Mitte Dezember, hat eine Mutter in Bukarest in dem kalten Winter einen Säugling ausgesetzt. Irgendwo in der Stadt. Und dann sind die wilden Hunde gekommen. Die haben Zweige genommen, haben einen Schutz gemacht. Die haben es angehaucht, haben ihm Temperatur gegeben und sind gegangen auf die Suche, haben gemerkt, wir bringen das Kind nicht durch. Die haben Menschen gesucht und nachts war niemand herum und dann gegen den frühen Morgen wohl haben sie eine Streife gefunden und die haben sie angebellt. Die Polizisten merkten, die sind ein bisschen ungewöhnlich komisch, diese Hunde, und sind ihnen nachgegangen und haben das Kind gerettet. Also, ich sage nur, das sind eben die Versuche, jetzt europafähig zu werden. Aber wir sind stolz, wir wissen, was Demokratie ist und so weiter. Wie soll ein so demokratiestolzes Europa je eine Diktatur werden? Ganz einfach. Nur ein bisschen zurückblättern in der Geschichte. Es war einmal eine Weimarer Republik. Eine Demokratie, nachdem die Monarchie Deutschlands endlich überwunden war. Und dann kam Weltwirtschaftskrise. Und wenn es ums Geld geht, dann ist man so froh, auch wenn einer aus dem unteren Stand heraufkommt und sagt, ich kann machen, dass ich alle mit Volkswagen herumfährt. Toll. Und Deutschland wurde die schrecklichste Diktatur, die man je gesehen hat. So wird das gehen. Wir haben gelesen, die Teuerung, die kommen wird, Kriege werden kommen, Europa wird zutiefst erschüttert werden, wie man sieht. Also mit einer solchen unregierbaren Bürokratie, da können wir nicht mehr aus dem Schlamassel rauskommen. Wir brauchen den starken Mann. Und dann kommt die Diktatur. So einfach. Es wird also ein Déjà-vu sein, schon mal gesehen. Und nun, das zweite Tier aus der Erde, das ist der Antichrist. Und der wird Feuer vom Himmel herabkommen lassen. 13, Vers 13. Und er wird auch ein Götzenbild herstellen, das sprechen kann, und verlangen wird, dass alle ermordet werden, die es nicht anbeten. Das ist... Nein. Das ist ja nicht so überraschend, ein Fernsehen. Kannst du alles erklären, wie das funktioniert. Aber ein Bild, das so sprechen kann, das ist ein Götzenbild, das sprechen kann. Das ist genau das, was man nie gesehen hat. Im Alten Testament war Blitz vom Himmel ein Beweis für den wahren Gott. Die Elia-Geschichte, 1. Könige 18. Die Baalspriester, die den Baal, den Blitz- und Sturmgott verehrten, baten um Feuer vom Himmel. Es kam keines. Da war keine Stimme. Niemand antwortet. Und Elia kann spotten, ja, vielleicht schläft er oder ist in Gedanken oder ist spazieren gegangen, müsst lauter rufen. Und er betet ein schlichtes Gebet. Der Blitz kommt, das Opfer wird verzehrt und alle sagen, Yahweh, er ist der Gott, der wahre Gott. In Psalm 115 wird gesagt, die Götter der Heiden, die haben einen Mund, die können nicht sprechen, haben Augen, können nicht sehen, haben Hände, können nichts tun und so weiter. Und jetzt kommt ein Mann, der wird Feuer vom Himmel herabkommen lassen und ein Götzenbild machen, das spricht. Das wird die Stunde der Versuchung sein. Wer dann nicht ganz klar überzeugt ist vom Evangelium, wird fallen. Jeder fällt. Jeder fällt. Die Stunde der Versuchung, wie es noch keine gegeben hat, es ist die Zeit des Antichristen. Und der Herr Jesus sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Jetzt haben wir aber ein großes Übersetzungsproblem hier. Das ist ja eben das Problem. Diejenigen, die sagen, die Entrückung der Gemeinde findet statt vor der großen Drangsal, die sagen, es heißt hier, ich werde dich bewahren vor der Stunde. Und diejenigen, die zu den Mid-Tribulationists gehören, also zu denen, die sagen, in der Drangsal wird die Gemeinde entrückt, die sagen, nein, hier muss es heißen, ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Und sie haben auch gute Gründe dafür. Denn die Präposition auf Griechisch heißt Eck. das entspricht dem lateinischen ex, aus. Exit ist der Ausgang, nicht? Nicht der Vorgang, sondern der Ausgang. Also, dann sagen Sie, es muss heißen aus. Aber es ist nur scheinbares Argument. Denn Eck hat viele Bedeutungen. Es kann auch bedeuten vor. Und jetzt haben wir wieder das Problem des Übersetzers. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Was muss ich wählen? Ja, wenn ich diese Überzeugung habe, dann kann ich das wählen. Wenn ich diese habe, dann kann ich das wählen. So ist das oft mit vielen Auslegungen. Man hat schon eine Idee und dann sucht man die Gründe für die Idee, um sie zu stützen. Aber man kann ja auch einfach weiter untersuchen. Jetzt haben wir hier die Verbindung bewahren, Eck. Ich werde dich bewahren. Wenn eines meiner Kinder nicht aufpasst und es läuft da auf ein Wasser zu, ein gefährliches Wasser, dann kann ich es bewahren vor dem Wasser. Aber ich kann es nicht bewahren aus dem Wasser. Da ist es nämlich schon nass. Ich kann es aber noch aus dem Wasser retten. Das geht. Also wenn das Wort, das Verb hier, sozo wäre, retten, dann kann ich mit Fug und Recht übersetzen, ich werde dich retten aus der Stunde der Versuchung. Weil es aber bewahren ist, hat das Wort, dieses Wort bestimmt nun das Eck hier mit vor, bewahren vor, übersetzt werden muss. Und der Ausdruck tereo ek, bewahren vor, kommt noch einmal vor im Neuen Testament, diese Kombination. Und das ist Johannes 17, Vers 15. Liest jemand? Jawohl. Hat jemand in seiner Übersetzung, dass du sie bewahrst aus dem Bösen? Wir haben ja verschiedene Übersetzungen da. Hat das jemand? Wie? Vor. Alle vor. Warum sind sich die Übersetzer hier alle einig? Ja, weil es besteht bewahren, da muss man übersetzen bewahren vor, sonst wird das unsinnig. Bewahren aus dem Bösen, das geht nicht. Bewahren vor dem Bösen. Aber wo wir die gleiche Kombination haben in Offenbarung 3, gibt es ein Problem. Eben weil der eine diese Ansicht hat, der andere diese. Und gut, ich kann mit jedem leben, der glaubt, dass die Entrückung erst in der Drangsal stattfindet oder nach der Drangsal, da kann ich gut schlafen. Aber ich bedauere es. Denn diese Stelle ist für mich eine wunderbare Verheißung. Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das heißt, die Gemeinde kommt nicht in diese Zeit hinein, muss also noch vorher entrückt werden. Und das führt uns zu einer neuen Lesung von Kapitel 4, Vers 1. Lies das nochmals jemand. Also Johannes steht auf Erden, der Himmel steht offen, das ist auch heute so. Aber dann hört er plötzlich eine Stimme wie eine Posaune und die sagt, komm herauf. Er wird entrückt in den Himmel, Johannes. Und dann kommen die Dinge, die geschehen werden nach diesen Dingen, kommt der dritte Teil, die Gerichte. Und Johannes als Apostel vertritt hier gewissermaßen, das folgt jetzt aus dem, was wir in Offenbarung 3, Vers 10 gefunden haben, können wir hier eine symbolische Beschreibung der Entrückung sehen. Er vertritt die Gemeinde, komm hier herauf, eine Stimme wie eine Posaune, es wird der Posaunen bei der Entrückung, komm hier herauf, er geht in den Himmel, und was sieht er? 24 Älteste, Könige und Priester, hat uns zu einem Königtum gemacht, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Offenbarung 1. Ja. Ist das alles? Ja. Bis zur Endzeit reichen. Ja, ja, ja. Also, weil nur sie diese Verheißung zu hören bekommt, oder? Ja. Aber man kann jetzt das so argumentieren. Der Herr gibt jeder Versammlung gewisse Verheißungen und und Zusagen. Und da kann man natürlich nicht sagen, wenn jetzt etwas für zu Sardis gesagt wird, also diese Zusage, diese Verheißung, die hat keine Bedeutung für die anderen Gemeinden. Und so mussten nämlich auch alle sieben Briefe, mussten auch allen sieben Versammlungen geschickt werden. Die haben das alle gelesen. Aber der Herr sagt es Philadelphia ganz besonders zu, diese Verheißung. Aber das heißt nicht, dass sie beschränkt wäre nur auf Philadelphia. Ich will das übrigens noch weiter ausführen. Es gibt ja auch die Auffassung, ich kann auch gut schlafen, wenn jemand dir anhängt, aber ich glaube nicht daran. Es gibt eine Teilentrückung. Das heißt, nur besonders treue Christen werden entrückt und die anderen, die müssen durch. Bekannt, oder? Vielleicht diese Ansicht. Aber die kann gut widerlegt werden mit dem 1. Korintherbrief. 1. Korinther 15, Vers 51. Paulus spricht über die Zeit der Entrückung. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, sterben, wir werden aber alle entrückt werden, alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Den Posaunen wird es und werden verwandelt werden, unverweslich und so weiter. Der Herr sagt, Paulus sagt hier, wir alle in einem Nu, jetzt in Korinth, das war ein Chaos, wie wir Mühe haben, uns das in einer Gemeinde vorzustellen. Verrückt, wahnsinnig, Spaltung und Streit, man ging miteinander vor Gericht und Unordnung beim Abendmahl. Und Paulus nimmt sich die Mühe, um diese Gemeinde zurechtzubringen. Und dann sagt er in Kapitel 15, Abvers 51, wir werden alle, nicht die Elite von euch, die Bewährten von euch, wir werden alle, kann man sagen, ja gut, alle, natürlich, zuerst die Treuen und dann die Untreuen in der Drangsal. Nein, alle in einem Augenblick. Ich komme noch drauf. Aber alle in einem Augenblick, also nicht in zwei verschiedenen Phasen. Alle. Ja, also. Wenn sogar diese chaotische Gemeinde diese Zusage hat für alle, dann kann man nicht von einer elitären Vorentrückung sprechen. Ach so. Ja. Aber auf jeden Fall in Verbindung mit 1. Korinther 15, wo, was eine einfachere Stelle ist, man muss ja als Prinzip beim Bibelauslegen haben, man muss die schweren Bibelstellen im Licht der einfachen auslegen. Nicht die leichten im Licht der schwierigen. Das ist ein Prinzip der Bibelauslegung. Sehr gut. Wir kommen zum Ende, aber das ist die Frage, was stellen die 10 Jungfrauen dar? Sind das alles Wiedergeborene oder sind das bekennende Christen? Jetzt ist es so, es ist ja ein Reich der Himmel Gleichnis. Und der Herr Jesus erklärt schon in Matthäus 13, das Reich der Himmel wird zu einer Vermischung werden. Da wird zuerst der Weizen gesät, die wahren Gläubigen, dann kommt ein Feind, der sät Lolch, ein dem Weizen ähnliches Unkraut dazwischen. Und dann wächst beides miteinander auf. Das ist die Situation der Christenheit, eine Vermischung von wahren und unwahren Christen. Jetzt die 10 Jungfrauen, 5 Törichte, 5 Kluge. Also jetzt ist die Frage, ist das die Christenheit? Also echte und unechte Christen. Da haben wir vielleicht das Problem, aber die haben doch alle Öl in der Lampe. Nun heißt das natürlich noch nicht, das Symbol Öl spricht vom Heiligen Geist, das ist klar. Aber das heißt noch lange nicht, wenn sie Lampen haben mit Öl, dass das symbolisch darstellt die Innewohnung des Heiligen Geistes. Denn der Heilige Geist wirkt überall, wo die Bibel gelesen und verkündigt wird. Sogar durch ungläubige liberale Theologen sind schon Menschen zum Glauben gekommen. Da wirkt der Heilige Geist durch sein Wort. Also das Öl ist auch bei den Törichten da. Das Wirken des Heiligen Geistes ist in souveräner Weise sogar bei unechten Christen ist das festzustellen. Also dieses Zeugnis, das Licht, das wird bewirkt durch den Heiligen Geist, der in völliger Souveränität überall wirkt, wo Gottes Wort gelesen und verkündigt wird. Und so wären also die fünf Törichten, wären unechte Namenschristen, und die fünf Klugen, das wären dann eben echte Christen. Schön, danke. Auch dort ist weißes Öl, auch bei den Gottlosen das Öl. Denn Licht im Altertum machte man mit Olivenöl. Sprüche. Danke. Jetzt aber noch, damit wir zum Schluss kommen, damit es ein bisschen abgerundet ist, das Ganze. Ich werde dich also bewahren vor der Stunde der Versuchung. Wir haben also die Entrückung. Johannes geht in den Himmel und sieht die 24 Ältesten. Das wären alle entrückten Gläubigen, Könige und Priester. Und dann haben wir gelesen bereits Offenbarung 19, Vers 11, am Schluss kommt der Herr Jesus aus dem Himmel zurück, und haben auch gelesen, und die Kriegsheere, die im Himmel waren, folgten ihm auf weißen Pferden. Das heißt, das sind alle entrückten Erlösten, werden mit ihm kommen und alles teilen, alles mit ihm erleben. Also, da haben wir jetzt ein bisschen das Thema, ich hätte eigentlich noch mehr über das Thema sprechen wollen, unsere Funktion in der Zukunft, Ueli, weil du gefragt hast, im Himmel. Aber das ist schon mal etwas. Wir werden also alles miterleben mit dem König der Könige. Alles an seiner Seite erleben. Auch wenn er kommt, um zu richten und zu herrschen, wir werden mit ihm gehen und auch da Funktionen übernehmen. Also keine Angst, es wird nicht langweilig werden. Also nicht so, dass man in Ewigkeit auf einer Wolke Posaune bläst. Das ist die Vorstellung von vielleicht manchen Nichtchristen, aber nicht von der Bibel. Es wird spannend werden. Gott hat ein Programm für die ganze Ewigkeit. Und ja, es heißt auch in Epheser 2, auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Güte, seiner Gnade in Güte gegen unser Wesen in Christo Jesu. Das kommende Zeitalter, das tausendjährige Reich, aber es heißt in den kommenden Zeitaltern, Gott hat ein Programm, seinen überschwänglichen Reichtum seiner Güte. Es wird spannend werden. Gott ist nicht ein statischer Gott, sondern ein dynamischer Gott. Wir haben gelesen Offenbarung 1. Gnade euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Nicht der, der sein wird. Der da kommt. Ein Gott, der aktiv eingreift und handelt. Nicht statisch. Also die Entrückung können wir da sehen, am Ende der, nach den sieben Sendschreiben. Die sieben Sendschreiben richteten sich an Gemeinden, die damals zur Zeit von Johannes existierten. War also nicht gerade eine glückliche Situation für Johannes. Der war verbunden mit so vielen Gemeinden, da gab es so viel Unordnung und schreckliche Dinge. Aber der hat ihnen nicht aufgekündigt, sondern der hat ihnen diese Briefe geschrieben und die Offenbarung, um sie eben auf den Herrn Jesus Christus auszurichten. Und nun, diese sieben Sendschreiben haben gleichzeitig auch prophetische Bedeutung. Das wäre mal ein Thema für sich. Und zwar genau in der Reihenfolge, wie sie da sind, können wir die ganze Kirchengeschichte der letzten 2000 Jahre wiederfinden. In Symbolsprache. Ganz eindrücklich. Und genau in der richtigen Reihenfolge. Ich habe mir mal als Gymnasiast noch überlegt, wie viel Möglichkeiten gäbe es, die sieben Sendschreiben falsch anzuordnen. Dass sie nicht dem Lauf der Geschichte, der Kirchengeschichte entsprechen. Das ist sieben Fakultät, oder? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, sieben. Oder wenn Hans und Fritz da am Tisch sitzen, gibt es zwei Möglichkeiten. Da Fritz und dort Hans, oder da Hans und dort Fritz. Aber wenn es drei sind, wenn auch noch Urs dazukommt, dann können sie schon ein bisschen mehr tauschen. Dann gibt es einmal, zweimal, drei Möglichkeiten, also sechs. Bei sieben gibt es 5040 Möglichkeiten. Und 5039 sind falsch und eine ist richtig. Und die ist hier. Nur schon von der Anordnung. Also eindrücklich. So wird also die Kirchengeschichte beschrieben und wir sind kirchengeschichtlich effektiv schon bei der Laodicea-Periode schon längst angelangt. Also das Nächste ist das Schönste. Wir erwarten darum nicht die Katastrophe, das ist nicht unsere Erwartung. Darum sollten Christen keine Pessimisten, sondern Optimisten sein. Wir können es wagen, weil das Schönste als nächstes Ereignis zu erwarten ist. Und damit wird die Frage auch beantwortet wegen Matthäus 24. Wer sind denn die Flüchtenden? Das sind die gläubigen Juden nach der Entrückung. Die werden eine Erweckung erleben, die Juden, dass der Überrest Israels zum Glauben kommen wird. Und darunter wird es eine Elite geben, eine besondere Kerngruppe, das sind die 144.000 Versiegelten. Aber es wird noch mehr gläubige Juden geben. Und ein Drittel im Land wird zum Glauben kommen. Aber die werden dann am Anfang der großen Drangsal die Flucht ergreifen ins Ausland. Das ist das Erste. Und Gott wird sie dann bewahren. In dieser Zeit, 1260 Tage, das ist diese Frau, die den Messias gebiert in Offenbarung 12. Und diese Frau, Israel, muss dann flüchten in die Wüste, nach Jordanien. Also Jordanien wird dem Überrest Israels besonderen Schutz gewähren. Und zwar für 1260 Tage. Und das ist die Zeit auch der schrecklichsten Diktatur Europas und eben der großen Drangsal. Die endet mit einem Totalzusammenbruch aller Zivilisationen. Dazu noch ein Vers. Die letzte Schale. Dort bricht wirklich alles zusammen. Offenbarung 16, Vers 17 ist die siebte Schale. Und da lesen wir Vers 18.
Und es geschah ein dritter Schritt zum Sommer, und es geschah ein großes Erdbeben, das ist noch nicht gewesen, wie es seit Westen auf Erden gibt. Ein solches Erdbeben, so groß.
Und dann Vers 19.
Und aus der großen Stadt im großen Bereich Heide, Städte der Heide stürzen ein.
Ja, dieses kleine Satzteilchen. Und die Städte der Nationen fielen. Ja, das ist wohl ein Hinweis auf Rom, den Hauptsitz dann des Römischen Reiches als Diktatur. Aber noch viel weiter geht dann eben die Städte der Nationen. Welche Städte sind das? Einfach schlicht alle. Alle Städte, alle Zivilisationen, alles bricht zusammen. Das wird so in diesen paar Wörtern umschrieben, die Endkatastrophe. Alles fällt, alles stürzt. Und dann kommt die große Freude, der Sohn des Menschen übernimmt die Herrschaft. Und dann nach Offenbarung 20, da sind wir eben am Schluss. Wir haben die Hochzeit des Lammes und dann eben der Tag des Herrn, das ist da die Erscheinung des Herrn Jesus in Herrlichkeit. Er richtet das tausendjährige Reich auf. Dann wird der große weiße Thron gesehen, wo er alle Menschen von allen Seiten, alle Ungläubigen, wird er richten und dann folgt die Ewigkeit mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und so können wir abschließen noch Offenbarung 22, Verse 16 und 17 und 20 und 21. Jawohl, also der Jesus ist der glänzende Morgenstern. Der Morgenstern geht dann auf, wenn die Nacht am dunkelsten ist, aber noch bevor die Sonne kommt, das ist die Entrückung. In der Nacht, wenn die Menschen schlafen und es nicht feststellen. Niemand von uns, nehme ich an, hat das Aufgehen des Morgensternes. Gut, mit diesen Wolken ist sowieso ein Problem, aber auch sonst hätten wir es verschlafen. Und das ist die Entrückung, wo der Rest der Menschheit wird das verschlafen. Aber er kommt dann sichtbar als die Sonne der Gerechtigkeit, Malachi 4, Vers 2. Das ist dann sichtbar für alle, dann wachen die Leute auf, aber dann ist es zu spät. Aber hier stellt er sich vor, den Gemeinden als der glänzende Morgenstern. Das heißt, die kostbare Verheißung für die Gemeinde, für die Entrückung. Und noch Verse 20 und 21.
Es spricht der Hütte durch, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen.
Ja, danke. Ich komme bald, oder man kann auch übersetzen, es ist eigentlich ein Adverb, ich komme schnell, eilends. Es ist lange gegangen bis jetzt, aber er kommt dann sehr plötzlich, ganz schnell, unerwartet. Das steckt eigentlich da drin, ja, ich komme bald. Johannes musste noch lange warten, aber es kommt dann plötzlich. Und wir sind so weit vorgeschritten und noch nie gab es eine solche Situation im heilsgeschichtlichen Kalender, wie wir das heute sehen. Alle Dinge so schön bereit. Für das Schachszenario nach der Entrückung sind die Figuren schön aufgestellt. Das letzte Szenario kann losgehen, aber zuerst kommt noch das Schönste für uns. Ja, wir müssen zu einem Schluss kommen. Ist noch eine ganz wichtige Frage? Ja. Ja, aber in der Prophetie findet man, also das heißt, ich habe noch nie etwas gesehen, eine Stelle, findet man keine Stelle, wo von Ägypten gesprochen wird, aber Jesaja 16 spricht über Moab, Mitteljordanien, und Gott sagt, Moab, nimm meine Flüchtlinge auf und verberge sie bei dir. Jesaja 16, Vers 3 und 4. Ja. Wollen wir noch etwas singen zum Schluss? Ja? Ah, ja, natürlich, die letzte Posaune. Das ist ein fixer Begriff in der Antike, im römischen Heerwesen. Man kannte die drei Posaunen. Die erste Posaune wurde bei den Römern geblasen, dann musste das römische Lager abgebrochen werden. Zweite Posaune, man stellte sich auf in Reih und Glied. Dritte Posaune, Aufbruch der Armee. Somit war die letzte Posaune, das war die Posaune zum Aufbruch der Armee. Die letzte Posaune, das ist die Posaune zum Aufbruch der Armee. Entrückung. Dann haben wir Offenbarung 19, wie die Heere aus dem Himmel folgen dem Messias auf dem weißen Pferd. Also das ist der Aufbruch, zuerst nach oben, um dann eben hinunterzukommen. So hatten wir also in diesem Ausdruck die letzte Posaune nicht eine Verbindung mit den sieben Posaunen, sondern das ist ein fixer, stehender Ausdruck aus dem Heerwesen.